Also Selbstwirksamkeit natürlich ist eine der ganz großen, wichtigen Dinge, die wir im Leben brauchen für psychische Gesundheit und Wohlergehen. Ganz klar. Die Frage ist nur, ist es ein Ablenkungsmechanismus oder traue ich mich, dem wirklich zu begegnen, was ist?
Herzlich willkommen bei Humans Are Happy. Ich bin Leonard Gabriel Heikster und ich freue mich riesig auf meinen heutigen Gesprächspartner und auf unser gemeinsames Thema, denn es geht um Verbundenheit. Und ich könnte mir dafür ehrlich gesagt weniger Menschen vorstellen, mit denen es besser passen würde, genau darüber zu sprechen, als meinen heutigen Gesprächspartner Ocean. Mit bürgerlichem Namen heißt Ocean Dr. Martin Ebeling und er ist nicht nur Philosoph, Autor sowie Geschäftsführer und Leiter des Businessprogramms der School of Life in Berlin. Ocean ist auch Mitbegründer des Pura Vida Festival Retreats. Darüber hinaus beschäftigt sich Ocean mit dem Potenzial zu mehr emotionalem Wachstum und er arbeitet daran mit, dass Achtsamkeit und Selbstmitgefühl verstärkt einen Eingang in unsere Gesellschaft halten. Das hier vorab, dieses Gespräch hat's aus meiner Perspektive so richtig in sich. Und wenn du daher die für mich wichtigsten Erkenntnisse wie immer einmal pro Monat im Humans Are Happy Newsletter erhalten möchtest, dann melde dich dafür total gerne an. Einen Link dazu findest du in den Informationen unter diesem Video oder direkt auf meiner Website humansarehappy.org. Vorher wünsche ich dir aber jetzt ganz viel Spaß, viel Freude und vor allem viel Verbundenheit bei diesem Gespräch. Ich sage herzlich willkommen, Ocean.
Hallo.
Es ist super.
Ah,
Meine
sehr
erste
schön.
Frage war eigentlich, wie geht's dir heute? Ich stelle sie dir einfach mal noch ein bisschen zugespitzter. Wie geht's dir jetzt gerade?
Wie geht's mir jetzt gerade? Ich fühle mich in der großen Leichtigkeit gerade mit dir. Es ist ein gutes Ankommen hier. Und gleichzeitig habe ich so das Gefühl, meine kognitiven Ressourcen sind durch drei etwas schlaflose Nächte mit Kind etwas erschöpft, was vielleicht zu der Leichtigkeit beiträgt, weil man nicht mehr genug Ressourcen hat, um den Laden ganz beisammen zu halten.
Okay, das ist insofern, glaube ich, halbwegs vertretbar, zumindest für diese Podcast-Aufnahme, weil es ja auch ein bisschen ums Fühlen und um Verbundenheit gehen soll. Und da geht es ja gar nicht um einen bestimmten Zielzustand, sondern vielleicht einfach erstmal damit zu sein, was gerade ist. Und
Absolut. Das ist eine meiner großen Intentionen für dieses Jahr ist Akzeptanz der
ja.
Wirklichkeit in allen ihren Facetten, also das, was ist, wirklich anzunehmen.
Akzeptanz der Wirklichkeit in all ihren Facetten. Das ist eine Formulierung, über die du wahrscheinlich nachgedacht hast, oder? Das ist nicht so ein spontanes Ding.
Genau, klar. Also es geht einerseits um die Wirklichkeit da draußen, wenn wir uns anschauen, wie entwickelt sich die Welt gerade. Wir sprechen von einer Polykrise, also krisenhaften Erscheinungen, die miteinander zusammenhängen, sich gegenseitig auch verstärken und beschleunigen. Wir sehen das gerade im politischen Raum, wir sehen das natürlich im ökologischen, wir sehen das im ökonomischen und in verschiedenen Bereichen, die sich gegenseitig natürlich beeinflussen. Das erstmal anzunehmen, also wie kann ich mit einer intellektuellen Redlichkeit und auch emotionalen Aufrichtigkeit dieser Zukunft begegnen? Diese Vorstellung von Zukunft, die wir in uns tragen, wenn wir uns wirklich mit der Lage der Welt auseinandersetzen. Andererseits geht es auch um ganz persönliche Dinge. Wie kann ich meine Lebensumstände, so wie sie sind, akzeptieren? Und natürlich auch meine Innenwelt, meine Gefühle, meine Gedanken annehmen, akzeptieren. Das heißt, natürlich nicht, dass man nichts mehr verändern kann und nichts mehr verändern will. Ramdas hat das mal schön ausgedrückt. Die Welt ist perfekt, so wie sie ist. Und das beinhaltet meinen Wunsch, sie zu verändern.
Weißt du, womit ich gerade in Verbindung komme, ist normalerweise, ich glaube, ich kann ganz gut zuhören. Und ich glaube, ich habe auch immer so, wenn ich in diesem Podcast die Ausführungen von Menschen höre, dann nehme ich mir immer so einzelne Formulierungen, auf die ich nochmal eingehen will. Und was ich gerade merke, ist, du hast jetzt in der halben Minute so schöne, aber auch so intelligente Formulierung verwendet, dass ich eine Überforderung darin spüre, all das zu halten. Das ist ja saugeil. Intellektuelle Redlichkeit und danach kam noch ein Wort und das habe ich schon
Und
wieder
emotionale Aufrichtigkeit.
emotional, ja, genau. Das finde ich, ja, wow, also da ist echt, sehr viel drin und es bringt mich direkt ein bisschen fast schon, nein, nicht ins Stocken, sondern wirklich das möchte ich wirken lassen. Was heißt, also das, die Welt ist perfekt, so wie sie ist, und das beinhaltet meinen Wunsch, sie zu ändern. Das ist ja total schön. Aus meiner Perspektive nimmt das eine, bedeutet das ja, also das würdigt so sehr den Schmerz dessen, wie es ist.
Absolut.
Das ist eine sehr, sehr bejahende.
Das ist ja auch ein Teil der emotionalen Aufrichtigkeit, dass wir dem Schmerz nicht aus dem Weg gehen. Wir können uns alle möglichen Geschichten erzählen, und das tun wir gerne im Alltag, die hoffnungsvoll sind. Ja, also vielleicht geht ja doch alles irgendwie gut. Vielleicht rettet uns die Technologie, künstliche Intelligenz. Ja, wenn wir sie richtig nutzen, dann ist der Klimawandel doch sicher ein Klacks für sie. Und verschiedene andere Dinge. Ja, es ist immer die Hoffnung, dass nach dem, was wir gerade erleben, das eigentlich alles darauf hindeutet, dass es in Zukunft nicht mehr alles so üppig und voll sein wird wie jetzt. Ja? Allein schon auf materieller Ebene. Ja? Wenn wir Ernteausfälle haben, wenn wir Versorgungslücken haben, wenn wir Flüchtlingsströme haben, etc., die noch größer sind als heute, es gibt ja schon genug. Nicht sofort in die Hoffnung zu gehen und auch nicht sofort in den Impuls zu gehen, ich kann ja etwas verändern, und diese Selbstwirksamkeit zu nutzen, um dem emotionalen Schmerz auszuweichen. Also normalerweise, wir können das eigentlich sehr, sehr leicht uns wegbringen von dem negativen Gefühl. Wir können uns entweder ablenken, ja, Entertainment, Shopping, mehr arbeiten etc. Ja, Ablenkung kann funktionieren. Wir können uns auch damit beschäftigen und dann in die Selbstwirksamkeit kommen und sagen, ich mache jetzt etwas. Und das kann auch eine Ablenkung sein. Ja? Das kann auch ein Ausweichmechanismus sein. Und wirklich mit dem Schmerz zu sitzen und ihn anzuerkennen und zu sagen, wow, da geht gerade wirklich was in die Brüche, was unglaublich wertvoll ist. Ja? Eine Lücke für menschliche Zivilisation, die 10.000 Jahre gedauert hat, schließt sich gerade wieder. Das ist das, was wir mit dem Klima gerade machen. Und das anzuerkennen, was da alles in Gefahr ist, was wir wertschätzen, was wir lieben, was wir als selbstverständlich erachten, und wirklich mit diesem Schmerz zu sein und dann aus einer tiefen Berührung heraus zu gucken, was macht das eigentlich mit mir, was macht das mit meinem Leben? Und nicht aus einer oberflächlichen Berührung, ich mache jetzt mal 10 Minuten in der Woche irgendwas, Selbstwirksamkeit in Projekt XY, sondern was macht das wirklich mit mir und meinem Leben? Wie erschüttert das mich in den Grundfesten meiner Weltorientierung und meiner Persönlichkeit?
Ich komme da ganz schnell auf die Frage der Balance zu sprechen. Ich glaube, es ist total gut, Gefühle zu fühlen, mal so ganz grundsätzlich. Und das bedeutet natürlich auch, unangenehme Gefühle da sein zu lassen. Und das würde ich jetzt mal eben auch damit einschließen, was du sagst, sich auch hinsetzen und den Schmerz zu spüren und wahrzunehmen. Und wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dann hast du gerade gesagt, ja, aber manchmal kommen wir dann auch schnell in so eine Art Selbstwirksamkeit, in so ein Machen, um den Schmerz nicht zu spüren. Und das ist interessant. Denn wenn ich jetzt also Aktionismus, sage ich mal, als Vermeidungsstrategie, verstehe ich, das ist vielleicht jetzt nicht das Förderlichste für mein langfristiges persönliches Wohlbefinden und vielleicht auch auf einer gesellschaftlichen Ebene nicht so zielführend, wenn man sagt, dass eine Gesellschaft, der es gut geht, in der Menschen zufrieden sind und in Balance leben können. Wenn das Ziel ist, dann wäre das vielleicht auch nicht zielführend. Und gleichzeitig kann ja eben auch dann so eine Art ins Handeln gehen extrem wichtig sein. Und sie ist auch wichtig. Und deswegen komme ich hier auf die Balance. Den Schmerz spüren, ja, aber damit jetzt für immer zu sitzen, eher nein. Ne, irgendwann muss ich ja auch ins Handeln kommen. Und hier ist die Frage, wo siehst du da die Balance?
Die Frage ist ja, in welches Handeln komme ich dann? Also komme ich sehr schnell in ein Handeln, weil ich einfach den Schmerz loswerden will, oder lasse ich den Schmerz wirklich wirken, habe dafür auch die Kapazität, den zu halten, habe vielleicht auch, oder nicht nur vielleicht, sondern hoffentlich eine Gemeinschaft, in der ich den Schmerz gemeinsam halten kann und verarbeiten kann. Und was ist dann die Bewegung, die daraus erwächst? Ja, also Selbstwirksamkeit natürlich ist eine der ganz großen, wichtigen Dinge, die wir im Leben brauchen für psychische Gesundheit und Wohlergehen. Ganz klar, Die Frage ist nur, ist es ein Ablenkungsmechanismus oder traue ich mich, dem wirklich zu begegnen, was ist? Der Wirklichkeit in all ihren Facetten.
Wie mache ich das? Wie begegne ich der Wirklichkeit in all ihren Facetten und woran erkenne ich, ob das, was ich tun, Ablenkungsmechanismus ist? Hast du darauf eine Antwort?
Ja, sehr schöne Nachfrage, danke. Lädt mich gleich dazu ein, meine eigenen Ablenkungsmechanismen zu hinterfragen, weil ich natürlich auch, es ist ein Weg für jeden und jede. Und genau deswegen ist es ja für mich auch eine Intention, nicht weil ich es gut kann, sondern weil ich glaube, da ist viel zu lernen, wenn man sich das Ziel setzt. Und natürlich gibt es dann verschiedene Techniken. Einerseits kannst du kannst meditieren, du kannst deinen Innenraum besser wahrnehmen lernen. Ja. Du kannst aber auch mit psychologischen Interventionen natürlich dasselbe tun. Aber wirklich eine Feinfühligkeit für den eigenen Innenraum zu gewinnen und auch die Kapazität zu erweitern, unangenehme Gefühle zu halten. Ja. Also das ist eigentlich ein markiert für mich inneres Wachstum, dass ich diese Fähigkeit habe. Und dann geht es natürlich darum, sich mit der Welt auseinanderzusetzen. Also es geht nicht nur um das Innen, es geht nicht nur um das Fühlen, es geht auch um das Kognitive. Was passiert eigentlich gerade in der Welt? Ja, wie können wir mit Systems Thinking verschiedene krisenhafte Phänomene verstehen, wie sie sich aufeinander beziehen? Wie können wir verstehen, dass das keine isolierten Phänomene sind, sondern die miteinander zusammenhängen? Und uns ja mit langfristig mit der Naturwissenschaft auseinandersetzen, mit der Klimawissenschaft, mit der Politikwissenschaft, mit ganz unterschiedlichen wissenschaftlichen Strömungen und es wirklich kognitiv auch damit auseinandersetzen, was passiert eigentlich in der Welt, wie kann ich das verstehen, wie kann ich daraus Sinn entstehen lassen für mich.
Du hast vorhin die Formulierung genannt, innere Arbeit und äußere Transformation. Und für mich ist genau das, was du hier beschreibst, jetzt das Bindeglied dazwischen. Der Übertrag von innerer Arbeit, was du gerade beschrieben hast, mit ja, Lernen, Spannung zu halten, Lernen, überhaupt eine Feinfühligkeit zu entwickeln, Lernen und immer wieder praktizieren, sich selber regulieren zu können und davon eben auch ins Außen zu gehen, über beispielsweise die Kognition, das dann zu übersetzen, was passiert hier und was sind eigentlich die Zusammenhänge, die dazu geführt haben, dass das, was ich jetzt in mir spüre, zustande kommt und was bedeutet das wieder? Und genau das, was du gerade beschrieben hast, wäre für mich jetzt so dieser Übertrag, dass durch meine innere Arbeit eine äußere Transformation überhaupt erstmal passieren kann.
Genau, so würde ich das auch sehen. Also es gibt verschiedene Frameworks, die wir da anwenden können. Wir können unterscheiden zwischen zum Beispiel technischen und adaptiven Herausforderungen. Technische Herausforderungen sind solche, die können wir leicht lösen. Wenn wir das Wissen haben und die Ressourcen, also Zeit und Geld, irgendwie reinstecken können. Und wir können jetzt zum Beispiel die globale Erwärmung als technische Herausforderung sehen. Wir haben eigentlich die technische Lösung, wir haben auch die Expertinnen, die uns die Lösung geben können. Das kostet ziemlich viel Geld. Im Vergleich zu dem, wofür wir sonst so Geld ausgeben, ist es gar nicht so viel eigentlich, aber es kostet Geld und es kostet ein bisschen Zeit, das dann auch alles zu machen. Es ist aber eigentlich eine adaptive Herausforderung. Ja, also wir als Menschheit müssen uns neu definieren, unsere Rolle auf dem Planeten, wegkommen von extraktivem Denken, das immer mehr raussaugen will aus der Welt, aus der Umwelt, aus der Natur, aus anderen Mitmenschen, auch im Arbeitskontext, auch in persönlichen Beziehungen und hinkommen zu einem regenerativen Denken, zu einem regenerativen Modus, wo wir das wieder auffüllen, was wir nehmen und mehr entstehen lassen, dass unsere Interaktionen also etwas ins Wachsen bringen und nicht nur etwas abbauen. Das ist eine Art, wie wir diese Unterscheidung machen können. Also wir stehen vor einer adaptiven Herausforderung oder vor vielen adaptiven Herausforderungen, die innere Arbeit brauchen, einen inneren Lernprozess, einen inneren Prozess der Weiterentwicklung. Ein anderes Framework, das wir anwenden können, kommt von der Wissenschaftlerin Christine Wamsler an der Lund-Universität in Schweden. Die spricht von einer Beziehungskrise. Ja, also wir sehen eine Polykrise. Das ist das, was wir sehen. Wir sehen Kriege, wir sehen Dürren, wir sehen Überschwemmungen, wir sehen ökonomische Ungleichheit. Wir sehen eine Polarisierung in der Gesellschaft. Also wir sehen verschiedene Krisen, die alle irgendwie miteinander zusammenhängen und sich gegenseitig verstärken. Heute nennt man das die Polykrise. Also eine Krise, die unterschiedliche, also vielfache Ausformungen hat, die wir wahrnehmen können, die alle bedingt sind durch Systeme. Also die sind induziert durch Systeme. Wir haben einen Kapitalismus, der nach einer Parole des unbegrenzten Wachstums auf einem Planeten mit begrenzten Ressourcen weiterwirtschaftet und uns in gewisser Weise programmiert, jeden Tag das zu tun, was wir tun. Oder einen guten Teil unserer Lebenszeit zumindest das zu tun, was wir tun. Wir haben Bildungssysteme, die auf Bewertung ausgelegt sind, die uns in Konkurrenz miteinander bringen. Wir haben politische Systeme, die nicht darauf ausgelegt sind, die globalen Probleme zu lösen, die wir lösen müssen oder sollten. Und verschiedene andere Systeme, die dazu führen, dass diese Polykrise entsteht. Und Christine Wamsler sagt jetzt, was diese Systeme eigentlich machen und was der Polykrise zugrunde legt, ist eine Beziehungskrise. Denn diese Systeme zerstören die Beziehung, die wir zu uns selber haben, die wir miteinander haben und die wir mit der Welt haben. Also ich kann mich selber nicht mehr so gut fühlen, nicht mehr so gut spüren, weil ich zum Beispiel in den klassischen Bildungssystemen, die wir haben, relativ wenig Zeit oder fast keine Zeit darauf verwendet wird, dass ich so etwas lerne. Ja, also wieso lernen wir das nicht in der Schule? Weil es bisher für den Arbeitsmarkt, für die Wirtschaft, für die dieses Bildungssystem ArbeitnehmerInnen herstellt, nicht relevant war. Ja, das ist der Grund. Und weil es ein träges System ist. Natürlich gibt es Bemühungen, das zu verändern. Aber wenn wir uns anschauen, was da passiert, dann ist es vor allem eine verkopfte Bildung. Ja? Ich habe gar nichts gegen. Also ich liebe Wissenschaft und ich liebe auch das Kognitive. Das ist toll und es ist auch beeindruckend, wie gut wir das machen. Also nie in der Menschheitsgeschichte zuvor haben wir das geschafft, eine nachfolgende Generation so mit Wissen aufzuladen, in so kurzer Zeit, wie wir es jetzt tun. Das ist toll. Und gleichzeitig fehlt einfach ein enormer Anteil, nämlich unsere Innenwelt, unser Innenraum. Und dann auch die sozialen Techniken, die uns in ein gutes Miteinander bringen. Ja, also wir sind in Konkurrenz zueinander in verschiedenen Facetten, wir werden benotet, dann werden die Noten verglichen, ja, dann gibt es Wettbewerbe, dann gibt es die Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt, die Konkurrenz zwischen Unternehmen, dann gibt es die Konkurrenz zwischen Staaten und Nationen. Wir haben immer wieder dieses Konkurrenzparadigma. Und dann haben wir einer Welt, der wir vor allem als etwas Fremdes, Äußeres begegnen. Da ist das merkt man ja auch sprachlich, die Natur. Wenn wir über die Natur sprechen, sprechen wir gar nicht über uns. Ja? Dabei ist das, wo uns die Natur am nächsten ist, ist erstmal hier unser eigener Körper. Ja? Wir sind Natur. Aber schon, wie wir es versprachlichen, der Mensch und die Natur. Ja? Also da sieht man schon, wie stark diese Trennung vorhanden ist. Und wie leicht es uns daraufhin auch fällt, natürlich diese Natur einfach auszubeuten, zu zerstören, weil wir sie nicht als einen integralen Bestandteil von dem betrachten, was wir sind. Und diese Beziehungskrise, daran zu arbeiten, das ist das, was wir uns mit Pura Vida auf die Fahnen geschrieben haben.
Ja, das ist, deswegen bin ich auch ein extrem großer Fan von Pura Vida. Da werden wir auf jeden Fall gleich noch zu kommen. Auch hier wieder war in deinen Ausführungen, für die ich dir sehr, sehr dankbar bin, viel drin. Und ich gehe mal von hinten nach vorne durch, habe mir ein bisschen was gemerkt. Zum einen, das ist einfach nur eine Vorlage, die ich ganz kurz aufgreifen muss, weil du das Bildungssystem ansprichst und das einfach für mich ein persönliches Anliegen ist, das Schulfach Glück, das es ja zum Glück gibt seit einiger Zeit. Und ich durfte darin eine Weiterbildung machen und habe eben dafür die Lehrberechtigung, habe das übertragen in die Humans Are Happy Online-Klasse. Das ist eben genau das, wo Schule eben anfängt, Menschen eben nicht nur Fachwissen, sondern eben auch vor allem eine Selbstkompetenz beizubringen und beschäftigt sich eben mit diesen vier großen Fragen. Wer bin ich? Was brauche ich? Was will ich? Und was kann ich auch? Das kommt mir natürlich, wo du übers Bildungssystem sprichst, einfach weil es ist so ein unfassbar nachhaltiger Ansatz, genau das auch in Schule zu tragen. Und ich durfte hier, das war die erste Podcast-Folge mit dem Begründer des Schulfaches Glück auch sprechen und habe dann 2023 und 2024 dazu eine Fortbildung gemacht und habe dann, weil ich meine Schule ist nicht mein System, ich bin kein Lehrer in diesem Sinne, habe das dann übertragen auf die Humans Are Happy Online-Klasse. Das möchte ich nur einmal anmerken, weil es einfach natürlich in mir so aufgepoppt ist.
Total toll. Also danke, dass du das machst und alle, die daran gearbeitet haben und immer noch arbeiten, das in die Schule zu bringen. Ja. Vielleicht noch ein Kommentar dazu.
Gern.
Wir sollten es nicht auf ein Schulfach beschränken, sondern es sollte ein integraler Bestandteil des Systems Schule sein. Ja? Also nicht quasi outgesourced. Hier ist ein Schulfach Glück und das ist jetzt eine Stunde pro Woche in eurem Stundenplan maximal, ja, sondern diese Kompetenzen sollten integraler Bestandteil dessen sein, wie wir miteinander umgehen, wie wir in was für kulturelle Techniken wir in Kindergarten, Schule hineinsozialisiert werden.
Ja, du beschreibst einen wunderbaren Zielzustand und ich kann dir aus meiner Erfahrung, ich saß da ja mit ganz vielen LehrerInnen in der Fortbildung hauptsächlich und wenige von denen haben das Glück, dass dieses Schulfach wirklich Zeit auf dem Stundenplan bekommt. Aber das macht insofern gar nicht viel aus, weil es geht am Ende um Haltungen, die transportiert werden, um eine Art, sich selbst und der Welt zu begegnen. Und das kann man, wenn man möchte, auch gut in Mathe, Deutsch, Englisch und sonst wie transportieren. Und manche Menschen tun das. Aber natürlich gebe ich dir recht, dass es total toll wäre, systemisch schon vorgegeben, dass das nicht nur ein einfach outgesourced ist. Aber es ist ein Anfang.
Absolut, absolut. Und diese Anfänge sind total wichtig und ja, feiere ich. Und gleichzeitig zeigt es, wie wichtig es ist, systemisch zu denken. Und nicht nur unfassbar. Individuell.
Ja. Ja, systemisch denken, perfekt. Ich habe ja gesagt, wir gehen von hinten nach vorne. Und du warst auch gerade bei System. Und ich mache aber trotzdem noch mal einen kurzen Sprung, weil ich fand das total einleuchtend, was du gesagt hast. Einmal die technische Herausforderung oder die adaptive oder die technische Lösung und die adaptive Herausforderung.
Wie hast du es gesagt? Die technische Herausforderung und die adaptive Herausforderung.
Okay, perfekt. Okay, das mag erstmal abstrakt klingen, aber ich glaube, wenn man das auf so sich selber runterbricht, was mir sofort als Beispiel kam, ich habe in einem früheren Leben vor 10 Jahren mal in der Fitnessbranche gearbeitet, unter anderem auch als Ernährungscoach. Und ich meine, das wissen wir ja alle, wenn es jetzt um Essen geht, ich sollte nicht so viel Zucker essen, ich sollte das nicht essen. Und ich habe, also da finde ich es so einleuchtend, ich habe alles Wissen, ich habe auch jede Lösung, aber die adaptive Herausforderung, mich selber zu steuern in dem Moment, das ist das, wo die wirkliche Arbeit ist. So. Und der Klimawandel ist das war ja gerade das Beispiel, das ist ein Riesending und da fühlt man sich manchmal klein und machtlos, aber deswegen kam mir gerade dieses Beispiel, wo wir alle das im Kleinen immer haben, ne? Ob es darum geht, ob ich mir jetzt irgendwie selber was Gutes tue, indem ich rechtzeitig ins Bett gehe, weil ich weiß, dass mir 7,5 Stunden und 8 bis 8 Stunden Schlaf besser tun als nur 6 oder weniger. Jetzt habe ich gerade deinen Schmerzpunkt angesprochen, ohne es zu wollen, sorry.
Es wird gar kein Schmerzpunkt. Ich musste gerade daran denken, mein Sohn hat heute viel geweint heute Nacht und ich habe mich einfach zu ihm gelegt und dann hat er sich so nach und nach beruhigt und das ist auch schön. Also es ist ein Schmerzpunkt, aber er hat gerade eigentlich eine schöne, intime Erinnerung hochgebracht.
Ja, schön. Ja, und davon eben zu diesen Systemen zu kommen, bei denen du gerade, da hast du die, wie heißt die Forscherin nochmal?
Christine Wamsler.
Christine Wamsler, zitiert oder zumindest ihre Forschung wiedergegeben. Und die Conclusio finde ich, ehrlich gesagt, genial und absolut treffend. Erst einmal das Ganze verstehbar zu machen über eine Metaperspektive mit Systemen, dass wir eben, wie du es auch schön beschrieben hast, von Schule angefangen und im Job Konkurrenzdenken. Ich habe immer ein Gefühl des Mangels. Irgendwie, ich bin nicht genug, es gibt nicht genug, was weiß ich, Geld, Aufträge, whatever. Und ich muss immer anderen was wegnehmen. Diese Systeme, die geschaffen werden und dann in uns wirken, in uns allen wirken und wozu das führt. Und da hast du dieses Stichwort Beziehungskrise genannt. Und ganz am Anfang haben wir gesagt, es geht heute um Verbundenheit. Und ich glaube, Verbundenheit kann eine Antwort sein auf das Stichwort Beziehungskrise. Weil ich glaube, das ist etwas, wie man, egal welche Beziehung gefährdet ist, bei einer Beziehung mit mir selber, bei der erstmal viel anfängt, oder wenn wir beide uns streiten sollten oder was auch immer, in größeren Kontexten noch komplexere Parteien irgendwie verstrickt sind, ist Verbundenheit immer ein sehr wirksamer Ansatz, um eine Beziehungskrise überwinden zu können.
Ja, ich würde vielleicht sagen, Verbundenheit ist da eher der Zielzustand, den wir anstreben. Also wie wir da hinkommen, ist dann die Frage eigentlich.
Ja, super. Du stellst ja die stelle ich zurück, die Frage.
Da habe ich jetzt keine Antwort drauf.
Nein. Wie gelingt es dir denn, mit dir verbunden zu sein?
Nee, ich spreche lieber über über das Projekt Pura Vida. Da wird das dann vielleicht auch deutlich.
Machen wir. Ja, das ist eine super Antwort.
Genau. Also einerseits wir haben so einen Dreiklang. Wir wollen Verbundenheit erfahrbar machen. Das heißt, mit uns selber, miteinander, mit der Welt, durch verschiedene Modalitäten. Ja, also wir meditieren zusammen, wir machen zusammen, wir praktizieren Qigong am Morgen oder wir lernen über kreative Techniken mit unserer kreativen Quelle in Kontakt zu kommen oder lernen unsere über die Sprache der Bedürfnisse besser zu sprechen, wie in der gewaltfreien Kommunikation, also die eigenen Bedürfnisse besser zu spüren und zu verstehen und dann auch die Handlungsstrategien zu wählen, die auf unsere authentischen Bedürfnisse einzahlen. Das sind so ein paar Beispiele. Dann natürlich die Verbundenheit miteinander, die entsteht. Und da stelle ich gleich auch noch ein paar Fragen an dich, wie du es erlebt hast. Wir haben ja zum Beispiel diese Hives, wie wir das nennen. Also wenn man zum Pura Vida kommt, dann gibt es so kleinere Gruppencontainer, in denen man sich regelmäßig trifft und austauscht. Das also in dem großen Container Pura Vida Festival Retreat mit mehreren hundert Menschen, kleinere Container entstehen, wo ein intimerer Austausch möglich ist und ein Kennenlernen. Dann gibt es verschiedene Techniken, die wir lernen, von Authentic Relating zu gewaltfreier Kommunikation, zu anderen Methoden. Es gibt Körperarbeit, es gibt dann aber auch den Wunsch und das Anliegen, ein kritisches Bewusstsein aufzubauen. Also das heißt, erstmal Verbundenheit erfahrbar machen, zweitens kritisches Bewusstsein aufbauen. Durch Workshops zum Beispiel, wie funktioniert Geld? Wie können wir den Hebel Geld anders einsetzen in der Welt? Wie können wir Wirtschaftssysteme verändern? Wie können wir regenerativer wirtschaften? Wir werden hoffentlich nächstes Jahr auch was zum Thema Steuersystem drin haben. Also wie können wir die verschiedenen Systeme um uns herum verändern, damit das, was wir an Zerbrochenheit in uns wahrnehmen, an der Wurzel anpacken? Ja, also wir können viel machen auf unserer individuellen Heilungsreise, wie man heute vielleicht in manchen Zirkeln sagt, um den ganzen Müll, der sich da angesammelt hat, ja, die ganzen Traumatisierung irgendwie wieder loszuwerden oder einen besseren Umgang damit zu finden. Das ist aber nur ein Schritt. Der nächste Schritt sollte sein, die Systeme verändern, damit diese Innenwelt in Zukunft auch bei mir und auch bei anderen Menschen nicht mehr so geschädigt wird. Also das, du hast vorhin gesagt, Ernährungsberater. Und das ist ein schönes Beispiel, weil da verstehen wir den Zusammenhang sehr gut. Das, was ich in mich reinstecke, das kommt in meinem Körper, taucht das auf, an Fettablagen, an Verkalkungen, aber auch an Muskelzuwachs oder so. Ja, das verstehen wir sehr gut. Und das Gleiche gilt natürlich für alle anderen Aspekte meiner Innenwelt. Ja, also nicht nur der körperlichen Innenwelt, auch der mentalen Innenwelt. Was da auftaucht, ist das direkte Resultat von dem, was mich prägt, was ich in mich reinlasse, aber auch was einfach um mich rum ist. Ich kann ja auch mir nicht die Ernährung immer aussuchen. Wenn das Buffet nur Fett und Zucker hat, dann muss ich mich von Fett und Zucker ernähren. Wenn ich in einem System oder in Systemen aufwachse, die mir nur ungesunde Anreize für die innere Entwicklung geben, dann werde ich am Ende ein unglücklicher Mensch werden. Und genauso wollen wir dann also das Buffet verändern. Wir wollen Systeme schaffen, die eine Innenwelt begünstigen, die ein Erleben von Aufblühen im Leben möglich macht. Also als vielleicht Bestimmung von Glück, ein Aufblühen. Das ist also der erste Schritt ist Verbundenheit. Der zweite ich sollte nicht von Schritten sprechen. Der eine Aspekt ist die Verbundenheit erfahrbar machen. Der zweite Aspekt ist kritisches Bewusstsein aufbauen. Und der dritte Aspekt ist dann positive Veränderung anstoßen. Ja, also da laden wir Beispielprojekte ein, die das schon schaffen und bringen Leute in Kontakt mit, was ist mein Purpose, wie will ich wirksam werden.
Es resoniert total in mir, was du sagst. Weil ich, ja, das ist ganz schön. Ich kann dir jetzt zuhören, ne? Also da haben wir vielleicht die intellektuelle Redlichkeit, aber ich habe eben auch ein Gefühl, mit dem ich mich damit dazu verbinden kann, weil ich letztes Jahr, also 2024, war ich auf dem Pura Vida Festival Retreat und es war wirklich für mich eine unfassbar tolle Erfahrung. Nicht, weil ich, also ich habe da auch für mich persönlich einfach Sachen irgendwie so zum ersten Mal gemacht, alleine auf ein Festival zu fahren. Das ist ja auch nochmal irgendwie, also ich kenne das eher so mit Freunden und dass es dann ein bisschen partylastiger ist. Es macht auch Spaß, aber das muss man vielleicht dazu sagen, das ist ja auch ein alkohol- und substanzfreies Festival. Mhm. Und das finde ich im Kontext von Festival nicht unbedingt selbstverständlich, aber großartig. So, denn ja. Das ist erstmal so die Grundvoraussetzung, dass wir uns authentisch begegnen können. Ja, auf vielen Festivals, wenn man so möchte, findet das ja auch statt, dass Leute vielleicht Alkohol trinken oder Drogen nehmen und Insofern würde ich mal sagen, einen Zustand herbeiführen, in dem man gar nicht mehr wirklich mit sich selber verbunden ist und dann aber durch ein intensives Feiern miteinander, mit wildfremden Menschen in eine ganz krasse Verbundenheit geht, aber eigentlich mit sich selber dabei gar nicht verbunden ist. So. Mhm. Und das finde ich, ja, du holst gerade aus.
Ja, ich würde es, glaube ich, nicht so, ich würde es nicht so formulieren wahrscheinlich. Ich glaube, man ist auf andere Weise mit sich verbunden. Also es gibt alle möglichen Dinge, die andere Arten von Erfahrung, Bewusstseinszuständen möglich machen, die vielleicht für viele Menschen auch ihren Wert haben. Also ich will da gar nicht so abwertend drüber sprechen und draufschauen, und wir tun das auch als Projekt nicht. Wir laden nur Menschen ein, eine andere Erfahrung zu machen. Und diese Erfahrung, dass wenn ich in Verbundenheit bin mit mir und mit anderen, wenn ich tagsüber bewegende Workshops gemacht habe, wo ich mich emotional geöffnet habe, wenn ich ein Feld geschaffen habe, in dem ich mich sicher fühlen kann, wo ich den Alkohol, die Substanzen vielleicht gar nicht mehr brauche, um meine Inhibitoren zu schwächen, ja, und dann meine natürliche Freude einfach leben kann, ja, weil ich nicht mehr so gehemmt bin. Und dann siehst du, dass ja die Leute sich gut miteinander fühlen und dass das Verhalten auf der Tanzfläche nicht groß zu unterscheiden ist von dem, was du woanders erlebst, weil die Leute sich frei genug fühlen und sicher genug fühlen, einfach ihre Freude rauszulassen. Und das ist ein wahnsinnig schönes Produkt von der Arbeit, die wir machen. Und deswegen ist es ein Festival Retreat, weil es einerseits als Retreat ein Raum für innere Arbeit ist und für Transformation, und ein Festival, weil wir das Leben auch feiern wollen, weil es so viel Schönes am Leben gibt, und das merkt man spätestens auf der Tanzfläche bei uns.
Auf jeden Fall. Nee, da bin ich total bei. Und ich habe, was ist das Gegenteil von Störgefühl? Absolute Resonanz zu dem, was du sagst. Das sollte jetzt auch gar nicht abwertend anderen Formen des Feierns gegenüber jetzt von mir klingen, sondern ich finde, es ist einfach ein Unterschied zu Festivals, wie ich es persönlich sonst das Konzept Festival kennengelernt habe.
Ja, absolut. Nee, ich bin ja ganz bei dir. Es ist ein wichtiger Unterschied, und wir kriegen auch immer wieder das Feedback von Leuten. Und das war das erste Mal für mich, dass ich substanzfrei feiern war. Ja. Und ich wusste gar nicht, dass das geht. Und ich wusste gar nicht, dass es sich so gut anfühlt. Und das ist toll. Und ich will die Vielfalt von menschlichen Erfahrungen gar nicht verändern und schmälern. Wir wollen einfach nur eine Einladung aussprechen zu einer anderen Erfahrung. Und was auch immer ihr in anderen Containern erfahrt, hat seine Bedeutung für euch. Kommt zu uns für eine andere Erfahrung.
Super. Kann ich total annehmen. Und weißt du was, wenn ich jetzt so an das Pura Vida denke, gibt es zwei Sachen, die mir, also zwei, die ganz, ganz doll hervorstehen, die nämlich auch dann so ein Kontrast waren zu der Transition danach wieder in die normale Welt. Man muss ja dazu sagen, das ist auf einem unfassbar tollen Gelände auch, das eben, ne, da haben wir ja ein System, das von Wir bauen Zukunft, ein wunderbares Projekt, über das man sehr viel reden könnte. Du kannst es wahrscheinlich besser sagen, ich versuch's mal jetzt in meinen Worten. Das ist halt ein gemeinschaftliches Projekt von Menschen, die eben ein Stück Land gemeinschaftlich und regenerativ bewirtschaften, bestellen. Und das hat netterweise seinen Platz zur Verfügung gestellt für das Festival. Und das war insofern, finde ich, großartig. Irgendwo in MacPom oder Schleswig-Holstein, wo ist das?
Ja, in MacPom, Mecklenburg-Vorpommern, zwischen Berlin und Hamburg.
Ja, und da gibt's ja zum Glück nicht mal Internetempfang. Oder wenn, dann macht der keinen Spaß. So, ne? Das ist eine gute Voraussetzung. So, dass man erstmal nicht irgendwie
Um mit sich in Kontakt zu sein und mit anderen.
Genau. Auf jeden Fall. Um mit sich in Kontakt zu sein und mit anderen. Und da gibt's auch keine Autos, die man hört. Und da gibt's auch keine Flugzeuge, die drüber fliegen. Oder sie sind mir nicht aufgefallen. Ich habe also da 4 Tage keine Geräusche gehört, die unnatürlich sind, also was man in der Stadt so schnell hat. Baulärm, Straßenbahn, Autos, whatever. Ja, da gibt's ja so viel. Und das war ein, unabhängig von den ganz tollen Angeboten an Workshops, die auch sehr, sehr, sehr wertvoll sind, war erstmal dieses auf übergeordneter Ebene, dieser Ort und dieses System hat meinem Nervensystem, ohne dass ich es währenddessen verstanden oder gemerkt habe, ermöglicht, sich zu öffnen. Ich war vom Nervensystem sehr entspannt und sehr, sehr offen. Und ich habe ganz viel wahrgenommen, ohne dass ich das gemerkt habe. Das habe ich aber dann gemerkt, als ich halt 2 Tage später wieder in der Stadt war. Und das war mir viel zu laut. Das war mir viel zu anstrengend. So. Und dann war ich so, ach du Kacke, was ist denn hier eigentlich alles um mich los? Und dann habe ich mal verstanden auch, wie hoch mein System eigentlich so diese Filter im täglichen Leben fährt, damit ich mich hier jetzt in meinem Alltag bewegen kann, ist es notwendig, dass ich ganz, ganz viel ausblende. Und da war ein Raum, wo es nicht notwendig war. Und dann haben sich diese Filter nach und nach gelegt. Und dann war ich eben offener, ohne dass ich es gemerkt habe. Wie gesagt, der Kontrast danach hat es sehr deutlich gemacht. Aber dieser Zustand ist ja so wunderschön. Und das wird nicht in einem Workshop, also wird vielleicht auch erklärt in einem Workshop. Aber das muss man am Ende erfahren. Und auch in der Begegnung mit anderen Menschen. Das war bei mir, es waren ja, wie viel waren das? 500, 600 Leute?
So. 600.
Ja. Also auch gar nicht, also das ist eine große Anzahl an Leute, aber in dem Kontext irgendwie nach 4 Tagen hat man die meisten mal irgendwie gesehen gehabt. Und egal, ob ich mit Leuten gesprochen habe oder nicht, jedem Menschen, dem ich irgendwie über den Weg gelaufen bin, habe ich in die Augen geguckt und habe ich angelächelt. Und die haben auch immer zurückgelächelt. Und die haben auch meistens genau das Gleiche getan. Das heißt, und das passiert ja nicht, wenn ich jetzt hier durch die Straßen laufe. Das weiß ich nämlich auch noch danach. Dachte ich mir nämlich, das ist ja wunderschön. Dann laufe ich rum. Mache ich jetzt weiter. Ja, aber das hat dann halt so 1,5 Wochen lang Spaß gemacht, weil dann war es auch wieder so, ja, es ist halt, macht halt auch keinen Bock, wenn du halt nie Resonanz zurückbekommst, dann lasse ich es jetzt halt wieder. Und dann habe ich mich auch wieder so ein bisschen mehr verschlossen. Ja? Ich habe das gemerkt. Ich fand das jetzt auch, also es war jetzt gar nicht so ein, ja, dann halt nicht, sondern so ein, es ist halt auch notwendig, ne? Weil wenn ich die ganze Zeit so nichts zurückbekomme, dann tut das ja auch weh. Und diesen Schmerz muss ich mir nicht immer geben oder möchte ich auch nicht. Aber da war es eben so schön, einfach in einem eingebettet zu sein, in einem Surrounding, in einer Umgebung, wirklich auf Naturebene, die es ermöglicht, dass dein Nervensystem sich entspannen kann, wo es keine so Faktoren auf die Sinne gibt, die irgendwie unnatürlich sind, ob es durch Lärm ist, ob es durch Gerüche sind, ob es durch, der Tastsinn, ne? Ich gehe auf Schuhen, auf Asphalt sehr, sehr häufig, da ist es anders. Ne? Da war ich sehr viel auch barfuß unterwegs. Oder? Also diese ganzen Sinneserfahrungen, auch das Essen, ne? Das war ja sehr, ihr habt da sehr, sehr bewusst ausgewählt, was für Essen man da bekommen kann. Und es war sehr gut und es war sehr, also ich bin, also ne, auf all diesen Ebenen, wie ich auf Sinnesebene wahrnehmen kann, das war ein großer Kontrast. Und dann, ja, ne, die Begegnung mit anderen Menschen aufgeschlossen und es ist gar nicht überschwänglich, aber einfach nur, hey, ich sehe dich, ich lächle dich an, ich wertschätze, dass wir uns hier gerade, keine Ahnung, über den Weg laufen und das war's doch auch schon. Und dann ist die Situation wieder vorbei. Das sind für mich diese beiden Punkte, wo ich am Ende gemerkt habe, so boah, krass. So kann sich Gemeinschaft anfühlen, schon ziemlich cool. Ne? Ja. Und dann kommen natürlich dazu ein riesiges Angebot an Workshops, die sehr wertvoll sind, die total viel Spaß machen. Und da habe ich auch manchmal festgestellt, hier gibt's so viel und eigentlich wäre jetzt hier wieder ein Workshop-Slot, aber mein System ist eigentlich gerade auch voll. Und jetzt habe ich den Zwiespalt, das klingt voll spannend, was da angeboten wird. Aber ich spüre irgendwie auch, das wäre mir jetzt zu viel. Und dann, das kennen wir wahrscheinlich alle, dieses FOMO-Ding, Fear of Missing Out. Ja, der Workshop findet halt jetzt statt, nicht später. Aber ich habe es dann halt trotzdem zum Glück 2-mal an 2 unterschiedlichen Tagen geschafft, einen Workshop-Slot zu skippen. Und habe dann was anderes gemacht und habe mich einfach, was weiß ich, irgendwo hingesetzt und Notizen gemacht oder dann ist irgendwas super Tolles entstanden, weil es gibt natürlich auch andere Leute, die gerade auch einen Workshop-Slot skippen und dann hat man angefangen zu reden und dann sind daraus ganz tolle Situationen entstanden, ne? Und da auch beispielsweise in Verbindung zu kommen mit meinem Wunsch, ich würde da gern teilnehmen, aber auch mit dem Vollsein meines Systems, mehr geht gerade eigentlich auch nicht und dann habe ich es zum Glück einfach hier und da geschafft, dem nachzugehen und bin mit mir in Verbindung gegangen und konnte dem halt Raum geben und dadurch sind dann ganz tolle andere Sachen wieder entstanden mit anderen Menschen. So, also das war wirklich ja, wirklich, wirklich sehr, sehr schön. Und ja, ich glaube, du hörst, wie ich darüber rede.
Ja, ist toll.
Hat mir Spaß gemacht. Und ich freue mich deswegen auch schon wieder sehr auf dieses Jahr. Also.
Mhm. Ja, und ich finde es auch toll, dass du das nochmal, dass du den Ort selber so highlightest, weil das wirklich, richtig, ein ganz besonderer Ort ist.
Ja.
Erstmal, wir bauen Zukunft als Projekt, kann ich gleich noch zwei Sätze zu sagen, aber der Ort selber war früher als botanischer Garten angelegt und sollte eigentlich ein Tagungszentrum sein, wo die Weltelite zusammenkommt und diese globalen Probleme löst, über die wir eingangs gesprochen haben. Und jetzt hat sich die Geschichte anders entwickelt und die Geschichte hat sich so entwickelt, dass dort jetzt ein Projekt ist, das genossenschaftlich organisiert ist. Wir bauen Zukunft, das eben an einer, ja, Transformation arbeitet mit regenerativer Landwirtschaft im Agroforst dort und eben auch einer Gemeinschaft, die anders zusammenlebt, als wir das so vielleicht sonst kennen im Standardleben. Und gleichzeitig ist eben durch diese hohe Biodiversität und diese Liebe, die da in die landschaftliche Gestaltung geflossen ist, einfach was sehr, sehr Wertvolles entstanden. Und wie du es beschrieben hast, so geht es mir auch. Wenn ich über den Ort laufe, über den Platz laufe, dann bin ich schon wieder aufgeladen, weil die vorhin schon besagte Natur, ja, also die Pflanzen, die Biosphäre dort einfach eine regenerative Wirkung entfaltet. Ja, und du mehr zu dir kommst. Und da merkt man auch wieder, dass was außen ist, kommt in uns rein. Ja. Mhm. Genauso wie mit der Ernährung. Auch die Ökosysteme kommen in uns rein und können da für Regeneration, für innere Ruhe, für Frieden sorgen. Wir haben auch dann eine Oase der Stille bei uns, wo man, wenn man genau solche inneren Konflikte hat, hier FOMO, ich weiß nicht, zu welchem Workshop ich gehen sollte, ist vielleicht ein guter Moment, in die Oase der Stille zu gehen und das erstmal auszusitzen und erstmal zu spüren, was ist eigentlich gerade bei mir los, also wo man dann im Schweigen sein kann. Und wir haben es gibt einen Wald, wo wir spazieren gehen können und uns auch regenerieren können. Also das ist wirklich ein ganz besonderer Ort und wir sind super, super froh, dass wir bei Zukunft uns dort willkommen geheißen haben mit dem Projekt, weil es wirklich auch einfach ein Alignment im Purpose gibt, was wir wollen, wie wir die Welt verändern wollen. Und das ist sehr, sehr schön.
Ja, eine Geschichte, die ich da gerne noch anfügen mag, das habe ich, glaube ich, einmal im Podcast schon erzählt, aber es passt einfach hier. Es war auf der Rückfahrt, da hat mich ein netter Mensch dann mit dem Auto mitgenommen, eben von dem Gelände nach Hamburg, wo ich irgendwo in der S-Bahn steigen konnte und dann konnte ich von da halt weiter. Naja, und dann waren wir im Auto und dann sitze ich auf dem Beifahrersitz und mache diese Sonnenklappe darunter, die Sonnenblende, weil da hat irgendwie geblendet. Und da ist ja manchmal ein Spiegel dann, ne? Mhm. Und dann war da ein Spiegel. Und dann ist mir aufgefallen, krass, ich habe 4 Tage nicht in den Spiegel geguckt.
Mhm.
Und das passiert selten, so erstmal.
Mhm.
Und es ist halt auch so schön, weil es war so egal, einfach, weißt du? Es war nicht so, ja, weiß ich, wie sehe ich jetzt aus und ja, Outfit und dies und das, sondern das finde ich auch irgendwie, das ist mir auch erst im Nachhinein eingefallen oder aufgefallen in der Situation. Das war für mich aber einfach irgendwie ein ganz, ja, ein eindrücklicher Moment, der das halt irgendwie gezeigt hat, wie auf einmal eine Werteverschiebung stattfindet. Ja, nicht zu diesem häufig äußeren, plakativen, wie sehe ich aus, ne, wieder auch vergleichend, was einfach in uns ist, immer wirkt. Das ist ja
was
so.
Was denken, ne, die anderen über mich?
Ja, ja, und das war einfach auf einmal so abgelegt. Ne? Natürlich jetzt nicht komplett, aber in diesem Kontext wenigstens mal.
Ja, sehr schön, genau. Und dafür sind Festivals ja auch da, um andere Erfahrungsräume aufzumachen, wo wir uns anders erfahren dürfen und auch das Miteinander anders erfahren dürfen und dann etwas davon zurückbringen können in die Welt, aus der wir kommen.
Ja, ich finde das total großartig. Und was ich da aber dann auch irgendwie für eine ganz logische Anschlussfrage finde, oder was heißt logisch, aber zumindest kommt die für mich ganz schnell, ist so eine Festivals. Ich finde das wahnsinnig großartig. Es ist ein toller Beitrag. Einfach, dass du das Ding mitgegründet hast. Und es gibt verschiedene Festivals, die sowas anbieten. Und wir können uns alle Container aussuchen.
Ich muss dich kurz unterbrechen. Ja. Also ich habe das mitgegründet, aber es gibt mittlerweile ein Team von 40 Leuten, die daran unter großem Einsatz arbeiten. Also ich will das ein bisschen weg von mir bringen und hin zum Team.
Das finde ich, ja, ist sehr verständlich, dass du das sagst. Und der Einsatz von allen Menschen, jeder Mensch, genau, der da einen Workshop gibt und das
mitmacht. Und auch die ankommen und mitmachen. Wir sagen, wir haben keine Gäste, wir haben nur MitgestalterInnen.
Ja.
Ja, also alle co-kreieren diese Erfahrung gemeinsam.
Das ist richtig. Und Dennoch, der Punkt, auf den ich hinaus möchte, ist, alle co-kreieren da eine Erfahrung, die halt in einem sehr begrenzten und auch sehr speziellen Container stattfindet, nämlich in Form dieses Festivals jetzt für eine halbe Woche. Und da macht man dann eben vielleicht Erfahrungen, so wie ich sie jetzt für mich gerade beschrieben habe, und andere machen andere Erfahrungen und dann ploppst du wieder da raus und bist wieder in deinen Alltag geworfen. Und dann habe ich Folgendes, dann bin ich so ganz dankbar und ganz froh, dass ich sowas Wundervolles erleben darf und merke gleichzeitig so eine Euphorie vielleicht, weil ich merke, oh, das ist ja toll und davon will ich mehr. Und dann kommt aber auch ein Schmerz, weil ich ja auch anerkennen muss, ah ja, und so, ich mag mein Leben wirklich, das hat ja, das ist toll, ich habe mir das sehr bewusst so aufgebaut und ich habe da ganz viele Privilegien, für die ich einfach richtig dankbar bin am Ende. So, also ich möchte mich gar nicht beschweren und trotzdem kommt dann erstmal auch so ein Schmerz auf, so, ah ja, mein Alltag ist aber ja ganz anders geprägt und ich will jetzt auch vielleicht nicht ein Jahr warten, um wieder auf ein Festival zu fahren, sondern wie können wir denn und vielleicht auch jeder einzelne Mensch, auch Leute, die hier zuhören, immer wieder Räume schaffen, die eben Verbundenheit ermöglichen. Und das finde ich eine total spannende Frage, die ich ganz, ganz große Lust habe, auch eben genau dir zu stellen. Deswegen meinte ich gerade, weil du hast auch schon mal so ein Festival mit initiiert, dass da andere Leute dran arbeiten, klar. Aber diese Frage, wie kann ich das, die Qualitäten, die dahinter stehen, mehr in den eigenen Alltag vielleicht transportieren? Hast du dazu Impulse?
Naja, die beste Art, Pura Vida in den Alltag zu integrieren, ist dein Leben zu Pura Vida zu machen es zu verändern. Aber vielleicht können wir einen Schritt zurückgehen. Thich Nhat Hanh, der buddhistische Mönch und Lehrer, der Plum Village unter anderem gegründet hat in Frankreich, dort viele Jahre gelebt hat und gelehrt hat und uns wirklich ein tolles Vermächtnis hinterlassen hat. Der sagt, die oberste spirituelle Pflicht eines buddhistischen Mönchs ist, Gemeinschaft zu schaffen. Ja, also die buddhistische Sangha, eine Gemeinschaft der Praktizierenden, die sich gemeinsam auf diesem Weg befinden, Richtung Erleuchtung oder was es dann auch immer sein mag. Und das ist ein sehr kraftvoller Gedanke, glaube ich, weil wir brauchen Gemeinschaft, um aufzublühen im Leben. Ja, wir sind vielleicht nicht auf einem buddhistischen Weg, aber wir sind auf irgendeinem Weg der Entfaltung dessen, was in uns angelegt ist an Potenzialen. Ja. Also für mich ist Glück ein Prozess des Aufblühens, von Flourishing. Und dafür brauchen wir Gemeinschaft. Das heißt, es gibt ja viele Orte, wo wir anschließen können. Ja, also die schon andere gestiftet haben für uns Formate, wo wir einfach, wenn wir in Städten leben, uns anschauen können, was gibt es da für Initiativen, wo wir dazugehen können? Oder wie kann ich einen Anlass schaffen, um Gemeinschaft in meinem Leben zu institutionalisieren? Das kann zum Beispiel sein, ich lade Menschen ein zu mir nach Hause, wenn die Wohnung groß genug ist, einen kleinen Sharing Circle zu machen, einmal im Monat. Ja, wie geht's uns eigentlich gerade? Wirklich. Ja, und da in den offenen Austausch miteinander zu gehen. Und wo wir uns verletzlich zeigen können, wo wir bezeugt werden können, sowohl in dem, was in uns aufblüht, als auch in dem, was vielleicht gerade an Schmerz da ist. Das ist eine Art, wie wir das machen können. Also die Frage ist, welche Art von Gemeinschaft möchte ich in meinem Leben stiften oder wo möchte ich mich anschließen? Und da eben dann initiativ zu werden auch und Leute einzuladen und zu gucken, wer ist meine Community oder wer wird zu meiner Community? Und das kann, Sharing Circles wären jetzt ein Beispiel. Wir können zusammen singen, wir können zusammen meditieren, wir können zusammen stricken. Im Wesentlichen geht es darum zu verstehen, ich bin nicht alleine unterwegs, sondern wir sind zusammen unterwegs auf dieser Reise. Und damit diese Reise die bestmögliche Reise für uns wird, brauche ich einen sozialen Container um mich herum, der mich nährt und in den ich auch etwas Nährendes reingeben kann.
Ich finde das so genial. Wir haben ganz am Anfang von diesem Gespräch ja über innere Arbeit und äußere Transformation gesprochen und über die Frage der Balance, wenn du dich erinnerst und auch, also du wirst dich erinnern, ich weiß das, und vielleicht auch Menschen, die gerade zuhören. Ja, bis wohin sitze ich mit meinem Schmerz und spüre den einfach mal ehrlich und wann ist mein Aktionist, also Aktionismus ist ja schon per se Aktionismus, aber meine, wann ist meine Handlung eigentlich eine Vermeidungsstrategie? Mhm. Und das, was du jetzt gerade beschrieben hast für mich, ist eben vielleicht auch eine total gute Antwort auf die Frage von vor 45 Minuten, weil das wäre, glaube ich, keine Vermeidungsstrategie, wenn ich mich eben hinsetze und mir Gedanken darüber mache, was würde sich denn so richtig schön anfühlen und wo habe ich vielleicht Lust, mich anzuschließen und mal zu trauen, vorbeizuschauen oder was wäre so richtig schön und wie fühlt sich das denn eigentlich an, wenn ich selber vielleicht den Mut ergreife, initiativ zu werden und Gemeinschaft erfahrbar zu machen. Und dann entsteht, glaube ich, nämlich im Außen was, was so den Samen dieser Gefühle und dem Schmerz, dem das vielleicht auch zugrunde liegt, oder sagen wir mal dem Wunsch, dem das zugrunde liegt, so in sich trägt und den eben nicht wegdrücken will. Ja, du merkst ja, wie ich nochmal jetzt zu dieser Frage vom Anfang komme, weil es für mich an der Stelle gerade ja sehr, sehr rund wird und das fühlt sich irgendwie ganz an. Ja, ich bin für mich da gerade an einem sehr stimmigen Punkt.
Ja, ich glaube, also wenn ich dir jetzt zuhöre, dann würde ich es vielleicht so formulieren. Was kann ein Handlungsimpuls sein, der keine Ablenkung ist? Eine Struktur für mich zu schaffen, in dem sich das mehr zeigen kann und entfalten kann, also auch entwickeln kann und auch ins Außen übertragen kann, was da in mir ist. Vielleicht lade ich einfach zwei gute Freunde oder Freundinnen ein und wir sagen, wir sprechen jetzt mal 90 Minuten nicht über den Alltag, sondern wir sprechen darüber, was uns wirklich bewegt und wie wir uns entwickeln möchten und geben uns dazu Input und Unterstützung und Feedback, stellen uns gute Fragen, die unseren Bewusstseinsraum ein bisschen erweitern und machen das regelmäßig. Dann kann schon sehr, sehr viel in Bewegung kommen. Ja? Und das ist hoffentlich etwas, hoffentlich haben alle, die hier zuhören, zwei gute Freunde oder Freundinnen, die für sowas zur Verfügung stehen.
Ich muss mich an deine Worte erinnern, ganz am Anfang. Ich glaube, vielleicht war es auch noch, bevor die Mikrofone liefen, die Qualität, in der du eine Podcast-Folge machen möchtest und auch ich. Mhm. Und ich glaube, beides ist ganz gut erfüllt. Also bei dir war es irgendwie inspirierend. Ich habe einfach nur top gesagt.
Du hast gesagt, du willst selber danach sehr zufrieden sein damit, ne?
Ich bin ich bin richtig glücklich damit. Also noch fast, ja, also wirklich, ich bin sehr, sehr dankbar für dieses Gespräch und was man vielleicht auch, was mir gerade noch kommt, der gute Daniel, der auch hier im Podcast schon zweimal zu Gast war, Daniel Rieber, hat uns beide ja zusammengebracht auf dem Pura Vida Festival. Also da sieht ja, man dann vielleicht auch, ne, wie manchmal solche kleinen
Absolut, Punkte, wie die Verbindungen entstehen. Ja, genau. Ja. Und dafür soll es natürlich auch da sein, als so ein Ort, wo man sich begegnen kann, wo sich wirklich tolle Menschen auch treffen können und neue Dinge draus entstehen können. Ja,
ja. Absolut. Voll gut. Hast du noch etwas, was aus deiner Perspektive gesagt werden möchte?
Ja, mir ist noch was hängen geblieben. Also erstens ist ja, ich habe gesagt, ein inspirierender Podcast mit Authentizität und Ehrlichkeit. Das war so von gestern Abend, was ich mir für den Tag heute vorgenommen habe. Geil. Und mir ist noch eine Sache hängen geblieben. Du hast vorhin über deine Erfahrung bei Pura Vida gesprochen. Man läuft rum, man begegnet sich, man lächelt sich an und das kommt irgendwie von Herzen. Mir ist vielleicht noch wichtig zu sagen, dass mir das auch oft so geht, ja. Und gleichzeitig, dass das emotionale Spektrum, das wir einladen wollen, natürlich viel breiter ist. Ja? Also oft ist das Lächeln vielleicht Ausdruck davon, dass ich am Tag schon davor in ganz andere Richtung gegangen bin im Gefühlsspektrum und sich da was vielleicht auch gereinigt oder gelegt hat dadurch. Ja? Also ich glaube, wir auch nochmal, um das rückzukoppeln an die Begegnung mit dem eigenen Schmerz. Wir sind ja hier zwei männlich sozialisierte Wesen. Ja. Vielen Männern oder männlich sozialisierten Wesen fällt es nicht so leicht, mit den eigenen Emotionen in Kontakt zu sein. Für mich war das auch ein riesen Lernprozess. Heute, ich freue mich jedes Mal in gewisser Weise, wenn ich weine, weil ich das früher kaum konnte. Ja. Ich habe jahrelang nicht wirklich geweint, obwohl es natürlich im Leben immer irgendwas gibt, worüber man weinen könnte. Wir deckeln dann nicht nur unseren Schmerz, sondern wir deckeln auch unser Potenzial für Freude. Also wir schneiden uns insgesamt von unserer Emotionalität, von unserer Lebendigkeit ab. Und das Ganze einzuladen und wirklich zu sagen, das alles macht das Leben wunderschön, gehört zu dieser Erfahrung des Lebendigseins dazu, das ist mir nochmal wichtig zum Abschluss zu sagen.
Ja, ja, das finde ich auch extrem stimmig und ja, vielleicht, was mir dazu einfach auch noch kommt gerade ist, wenn ich jetzt nochmal an meine pura Wiedererinnerung denke, dann war die natürlich auch nicht all-time happy, so. Mhm. Zum Glück, vielleicht ist unser Gehirn so ein bisschen so angelegt, erinnert es sich dann auch manchmal gerne an die Sachen, die besonders schön waren. Mhm. Aber das, ja, wie du es gesagt hast, das emotionale Spektrum des Erlebens dort ist hat eine schöne Breite und natürlich ist auch alles eingeladen und das, genau, das habe ich auch so wahrgenommen und das ist auch ein ganz großer Wert davon, ja. Und das vielleicht auch im eigenen Alltag zu leben, ist ein schöner Ansatz und das, was in mir vor allem jetzt klingt. Ocean, ich danke dir für das Gespräch und für deine Zeit und deine Perspektiven und für deine tollen Formulierungen und Gedankenanstöße und auch Anregungen zum Fühlen. Und ja, ich bin wirklich sehr, sehr dankbar gerade, dass wir diese Aufnahme jetzt hier machen und ich hoffe, wir laufen uns über den Weg auf dem Festival.
Und oder davor oder danach. Vielen Dank für die Einladung, ja. Vielen Dank für die tollen Fragen, für dein ja aufrichtiges Interesse, für dein Zuhören und für das ganze Projekt, das du verfolgst.
Danke dir. Mhm. Das war das Gespräch mit Ocean und mir und ich hoffe, es hat dir genauso gut gefallen wie mir. Ich muss sagen, ich war wirklich sehr, sehr berührt von diesem Gespräch und genau das ist ja auch der Inhalt, worüber wir gesprochen haben. Verbundenheit. Wir haben auch viel über das Pura Vida Festival Retreat gesprochen und ich kann mir vorstellen, dass du dazu vielleicht ein paar Fragen hast oder vielleicht sogar Lust hast, in diesem Jahr dabei zu sein. Wenn ja, dann lade ich dich ganz herzlich ein, genau diesem Impuls zu folgen. Du findest einen Link zur Pura Vida Website in den Infos unter diesem Video. Das Pura Vida Festival Retreat findet dieses Jahr in 2025 vom 12. bis zum 15. Juni statt. Ich selbst werde auch wieder dabei sein und vielleicht ist es ja auch eine ganz schöne Gelegenheit, sich einfach mal auf persönlicher Ebene miteinander zu verbinden, wenn das dann dort passt. Das war's an dieser Stelle von mir. Ich freue mich, wenn du in der nächsten Folge wieder dabei bist und ich sage bis dahin, dein Leo.